Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Das Industrieministerium entwickelt Zellulose zu einem nachhaltigen Produkt. Die Europäische Kommission, Indonesien und Malaysia eigneten sich auf die Bildung einer Arbeitsgruppe. Java Cafe Culture Festival in Surabaya. Der IWF forderte Indonesien auf, das Nickel-Exportverbot aufzuheben. BRIN konzentriert sich auf Genomforschung zur Eindämmung von Pandemien. Die Ausstellung in Sleman zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das indonesische Industrieministerium entwickelt über die Standardisierungs- und Politikagentur im Bereich Industriedienstleistungen weiterhin das Potenzial von Zellulose als nachhaltige Industrierohstoff. Dies teilte der Leiter der Standardisierungsagentur BSKJI des Industrieministeriums, Dodi Rahardi, am Freitag, den 30. Juni, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit. Dodi erklärte, dass es sich bei Zellstoff und Papier auf konventionelle Produkte aus der Zellulose verarbeitenden Industrie handele. Darüber hinaus bestehen auch die Produkte wie Körperpflegegeräte, Fahrzeugteile, Arzneimittel, Baumaterialien und Elektronik aus Zellulose und ihren Derivaten, sodass hier noch viel Entwicklungspotenzial besteht. Die Europäische Kommission, Indonesien und Malaysia haben vereinbart, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu bilden, um die Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Entwaldungsvorschriften der Europäischen Union, EUDR, zu stärken. Die Einigung wurde erzielt, nachdem die Generaldirektorin für Umwelt der Europäischen Kommission, Florica Finghoyer, vom 26. bis 28. Juni 2023 Indonesien und Malaysia besuchte, um das Thema mit den Regierungen der einzelnen Länder zu besprechen. Dies wurde in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Europäischen Kommission des indonesischen Koordinierungsministeriums für Wirtschaft, des malaysischen Ministeriums für Handel und Rohstoffe und des Rates der Palmölproduzierenden Länder CPOPC erklärt. Es wurde erklärt, dass Indonesien und Malaysia vereinbart hätten, dass sich die gemeinsame Arbeitsgruppe mit der Europäischen Kommission auf relevante Rohstoffe in den beiden Ländern konzentrieren werde, insbesondere Palmöl, Holz, Gummi, Kaffee und Kakao. Das erste Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppe ist für die erste Augustwoche geplant. Die Stadtverwaltung von Surabaya und di Indonesische Zentralbank BI sind bereit, die Veranstaltung Java Coffee Kultur, JCC und das Penelech Festival 2023 auf der Straße Tunjungan und im Penelechgebiet der Stadt Surabaya in der Provinz Ostjava abzuhalten. Das Festival findet vom 7. bis 9. Juli 2023 statt. Dies erklärte die Leiterin des Büros für Kultur, Jugend, Sport und Tourismus der Stadt Surabaya, Vivek Widyati, am Freitag, den 30. Juni. Bei der Veranstaltung mit dem Titel Generation übergreifende Café Diplomatie wird es eine Reihe interessanter Programme geben, darunter Edu-Coffee, Showcasing, Business Matching, JCC Competition, Theatrical Surabaya, Tempo Dulu, und Penelech Heritage Track. Vivek erklärte, dass das Penelech Festival Teil der Bemühungen sei, das historische, kulturelle und wirtschaftliche Potenzial in sich entwickelnden Tourismusgebieten zu erkunden. Das Penelech-Gebiet ist eine der alten Zivilisationen in Surabaya. An dieser Aktivität werden unter anderem der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno, der Minister für Genossenschaften und Klein- und Mittelständischen Unternehmen UKM, Teten Masduki, die Gouverneurin von Ostjava, Hovifah Indar Parawansa und die stellvertretende Gouverneurin der Indonesischen Zentralbank, Bank Indonesia, Filia Ningsih Hendarta teilnehmen. Das Koordinierungsministerium für Maritime Angelegenheiten und Investitionen reagierte auf eine Erklärung des Internationalen Währungsfonds IWF, in der Indonesien aufgefordert wurde, eine schrittweise Abschaffung vom Exportverbot für Nickelerz in Betracht zu ziehen. Der Sprecher des Koordinierungsministers für Maritime Angelegenheiten und Investitionen, Jody Mahardi, sagte, die indonesische Regierung schätze die Sichtweise des IWF hinsichtlich der Politik der Regierung, den Export von Bergbaurohstoffen zu verbieten. Er gab bekannt, dass der Koordinierungsminister für maritime Angelegenheiten, Luhut Binsar Panjaitan, auch die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, in den Vereinigten Staaten treffen wird, um Indonesiens Ziel zu erläutern, kein Nickelerz mehr zu exportieren. Laut Jordi wird dies eine Gelegenheit für Indonesien sein, einen konstruktiven Dialog über das Ziel der Schaffung eines nachhaltigeren, gerechteren und wohlhabenderen Indonesiens aufzunehmen. Das Eijkman Forschungszentrum für Molekularbiologie der Nationalen Forschungs- und Innovationsagentur BRIN konzentriert sich auf Genomforschungsaktivitäten zur Eindämmung künftiger Pandemien. Laut dem Presseamt von BRIN werden die Forschungen am Eijkman-Institut, das jetzt in BRIN integriert ist, wie die Forschungen zu molekularen Bakterien, Hepatitis, durch Vektoren übertragenen Krankheiten und durch Virusinfektionen verursachten Krankheiten weiterhin fortgesetzt. Dies erklärte die Leiterin des Forschungszentrums für Molekularbiologie Eijkman BRIN, Elisabeth Farah Novita Kotrir, in der Erklärung. Sie erklärte, dass das Eijkman Forschungszentrum für Molekularbiologie zusammen mit der Agentur BRIN auch eine Bioinformatik-Forschungsgruppe gebildet habe. Diese Forschungsgruppe wird die Daten aus der Sequenzierung des gesamten Genoms WGS aufbereiten, damit sie von Forschern verstanden werden können. Die Daten werden für die Arzneimittel- oder Impfstoffforschung im Rahmen der Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie verwendet. Die Bezirksregierung von Sleman wird vom 7. bis 16. Juli eine Ausstellung zur Steigerung der regionalen Potenziale im Merzweg-Gebäude Undenggung Field. Ziel dieser Ausstellung ist es, die potenzielle Wettbewerbsfähigkeit der Menschen in Sleman aufzubauen und zu steigern. Der Vorsitzende des Komitees zum 107. Jahrestag des Bezirks Sleman, Aji Wulantara, sagte am Freitag in Sleman, dass die Ausstellung Die Reute mäßig, jedes Jahr stattfindet, wieder veranstaltet wird, nachdem sie aufgrund der Covid-19-Pandemie 2 Jahre lang abgesagt wurde. Es ist zu hoffen, dass durch die Durchführung der regionalen Potenzialausstellung die von der Pandemie betroffenen Potenziale in der Gesellschaft noch stärker geweckt werden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig. Bei einer Temperatur von 24 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Interessantes aus der Heimat, vorgelesen von Raihan. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen wie folgt. Die erste Information kommt aus Kupang, der Provinz Ost-Nusa Tenggara. Das landwirtschaftliche Quarantänenzentrum der Klasse 1 für Kupang in der Provinz Ost-Nusa Tenggara verzeichnete, dass 21.118 Rinder von Kupang in eine Reihe von Provinzen geschickt wurden, um den Bedarf an Opfertieren während der Eid al-Adha-Feier zu decken. Julius Umbuha, der Leiter des landwirtschaftlichen Quarantänezentrums der Klasse 1 in Kupang, sagte am Mittwoch, diese Zahl wird von Mai bis Ende Juni 2023 im Vorfeld der Eid al-Adha-Feier berechnet. Ihm zufolge hängt die große Anzahl der Lieferungen mit der Region Ost-Nusa Tenggara zusammen, die frei von der Maul- und Klauenseuche oder MKS ist, die sich bisher auf mehrere Inseln ausgebreitet hat, darunter Java. Die nächste Information kommt aus Deli Serdang, Nord-Sumatra. Tausende Muslime aus Deli Serdang, Nord-Sumatra nahmen an der Takbir Akbar Parade teil, um Eid al-Adha. Der Vizebezirksleiter von Deli Serdang, Muhammad Al-Yusuf Siregar, sagte am Mittwochabend, dass dieses Jahr 26 Karawanen aus dem Bezirk Hamparan Perak mit dekorativen Autos an der Takbir-Parade auf dem Feld Klambir 5 Kebun in Deli Serdang teilgenommen hätten. Hunderte Menschen führten außerdem einen Fackellauf durch und trugen in Deli Serdang traditionelle Kleidung. Die letzte Information kommt aus Sampit in Zentral-Kalimantan. Tausende Einwohner strömten in die Straßen von der Stadt Sampit im Bezirk Kota Waringin Timur der Provinz Zentral-Kalimantan, um dem Takbir rund um die Festwagen und dem Fackellauf beizuwohnen, um das Eid al-Adha 1444 Hijriah zu beleben. Laut Antara fanden die beiden Tagesordnungen gleichzeitig in der Stadt Sampit statt, um die Nacht von Eid al-Adha zu beleben. Diese jährliche Aktivität wurde von der Gemeinde begeistert aufgenommen. Die Teilnehmer kamen aus regionalen Organisationsheiten, vertikalen Agenturen, Taklim-Versammlungen, islamischen Internaten sowie religiösen und Jugendorganisationen in Kota Waringin Timur. Unterdessen wurde der Fackellauf von der Bezirksregierung Bamang abgehalten. Der Bezirksleiter von Kota Waringin Timur, Halikin Nor, rief alle Muslime auf, diese glückliche Nacht zu feiern, indem sie Takbir, Tasbih und Tahmid als eine Form der Erhöhung Allah subhanahu wa ta'ala rezitierten. Außerdem rief er die Einwohner von Kota Waringin Timur auch auf, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen muslimischen Glaubensbrüdern und anderen Religionshängern zu stärken. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 1. Juli, dem Jahrestag der Stadt Medan. Medan ist die drittgrößte Stadt Indonesiens. In 2023 begeht Medan den 433. Stadtgeburtstag. Damals war die Hauptstadt von Nord-Sumatra Tanah Deli. Am Anfang wurde der Jahrestag der Stadt Medan am 1. April 1909 eingesetzt. Aber dieses Datum löste eine Debatte aus. Mehrere historische Experten und Presse bestritten, dass die Stadt Medan an diesem Datum entstand. Endlich wurde es vorgeschlagen, den 1. Juli 1590 als der Jahrestag der Stadt Medan zu erklären. Aus den Formulierungsergebnissen, die vom Sonderkomitee für den Jahrestag der Stadt Medan im März 1975 erzeugt wurden, wurde der 1. Juli 1590 als Jahrestag der Stadt Medan festgesetzt. Als Grundlage wurde si 10-2 Kota im Gebiet Medan gegründet. Danach setzte das zweistufige regionale Repräsentantenhaus Medans den 1. Juli 1590 offiziell als Jahrestag der Stadt Medan ein. Wir wenden uns den Ereignissen vom 1. Juli 1946 an, an dem die Polizei der Republik Indonesien ins Leben gerufen wurde. Die Polizei der Republik Indonesien Polri ist die nationale Polizei in Indonesien, die direkt dem Präsidenten verantwortlich ist. Früher hatte diese Polizei Namen die staatliche Polizeibehörde BPN, Staatliche Polizeiinstitution DPN und Polizeikräfte der Republik Indonesien AKRI. Polri hat das Motto Rastra Sewa Kotama, das die Hauptleistung für das Volk und die Nation bedeutet. Der Geburtstag von Polri ist bekannt mit dem Bayangkara Tag. Das Wort Bayangkara repräsentiert Aufgaben von der Polizei der Republik Indonesien, nämlich die Sicherheit und öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, dem Gesetz Geltung zu verschaffen, Zowie den Schutz, Betreuung und Dienstleistung an Gesellschaften zu bieten. Wir beenden mit dem Ereignis am 1. Juli 1991, an dem der Warschauer Pakt offiziell endete. Die Krise, die von der Sowjetunion und kommunistischen Ländern vorkam, verursachte die innere Zerrissenheit des Warschauer Pakts. Schließlich wurde der Warschauer Pakt am 31. März 1991 auf einem bilateralen Treffen der Warschauer Paktstaaten in Prag, Tschechien, offiziell aufgelöst. Der damalige Präsident der Tschechoslowakei, Václav Havel, erklärte offiziell am 1. Juli 1991, dass der Warschauer Pakt nach 36 Jahren ein Militärbündnis mit der Sowjetunion aufgelöst wurde. Der Warschauer Pakt war ein Militärbündnis von Ostblockstaaten in Osteuropa, das mit dem Ziel war, sich gegen die möglichen Bedrohungen durch das NATO-Bündnis zu organisieren. Die Entstehung vom Warschauer Pakt wurde von der westdeutschen Integration in die NATO über die Ratifizierung des Pariser Abkommens ausgelöst. Der Warschauer Pakt wurde von Nikita Khrushchev in 1955 initiiert und am 14. Mai 1955 in Warschau unterzeichnet.
Kau menjaga dirimu, lestari merdu insan hati bersatu.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Investitionsminister bittet UL Solution um den Bau von Anlagen in Indonesien, um das Batterieökosystem für Elektrofahrzeuge anzukurbeln. Bahlil Lahadalia, der Investitionsminister und der Leiter der Koordinierungsagentur für Investitionen, traf Anfang dieser Woche den Präsidenten von International UL Solutions, Todd Denison, im Hauptsitz von UL Solutions in Illinois, den USA. UL Solutions ist ein globales Unternehmen im Bereich der Zertifizierung und Prüfung von Softwareprodukten. Bei dem Treffen erörterte Bahlil das Potenzial einer Zusammenarbeit zwischen der indonesischen Regierung und UL Solutions zum Bau einer Batterieanlage. Bei dem Treffen erörterte Bahlil das Potenzial einer Zusammenarbeit zwischen der indonesischen Regierung und UL Solutions zum Bau einer Batterietestanlage. Bahlil erklärte, dass der Zweck darin besteht, die Entwicklung des Ökosystems für Elektrofahrzeuge oder EVAU im Heimatland zu unterstützen. Unter Berufung auf Tempo.co hoffte Bahlil in einer schriftlichen Erklärung vom Donnerstag, dem 29. Juni 2023, dass die Regierung mit UL Solutions zusammenarbeiten könne, um sichere Ökosysteme für Elektrofahrzeuge für die Verbraucher zu schaffen. Bahlil erklärte UL Solutions das Engagement und die Bemühungen in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen in Indonesien. Er teilte auch mit, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Indonesien von Zeit zu Zeit steigen wird. Bahlil fuhr fort, dass die indonesische Regierung gerne Elektrofahrzeuge realisieren würde, die die Sicherheit ihrer Fahrer erhöhen. Darüber hinaus betonte er, dass die Schaffung eines Ökosystems für Elektrofahrzeuge wichtig sei, um den CO2-Ausstoß auf der Erde zu reduzieren. Bahlil betonte, dass die indonesische Regierung über das Investitionsministerium oder BKPM weiterhin auf die Schaffung eines Ökosystems für Elektrofahrzeuge drängen wird. Für Bahlil wird das Engagement durch die Erleichterung der Geschäftsgenehmigung für Investoren umgesetzt, die daran interessiert sind, in das Batterieökosystem für Elektrofahrzeuge in Indonesien zu investieren. Er ist außerdem davon überzeugt, dass die Verbesserung der Technologie im Einklang mit ihrer Sicherheit für die Benutzer stehen muss. Daher ging Bahlil davon aus, dass das Treffen weiterhin einem ernsthaften Anliegen zur Erörterung der Zusammenarbeit zwischen der indonesischen Regierung und UL Solutions dienen wird. Laut Bahlil begrüßte Todd Denison auch den von der indonesischen Regierung angebotenen Kooperationsplan. Er sagte, dass Indonesien das Potenzial habe, Elektrofahrzeuge wie die USA zu entwickeln. Darüber hinaus mit der Verpflichtung, saubere Energie zu nutzen und den Willen, Emissionen zu reduzieren. Todd sagte, dass seine Seite in den 128 Jahren ihres Bestehens immer die Sicherheit gegenüber neuen Innovationen wie dieser Batterie für Elektrofahrzeuge unterstützt habe. Bis heute befindet sich die Batterietestanlage von UL Solutions in Asien nur in China. Die USA haben von 2018 bis zu den ersten drei Monaten des Jahres 2023 Investitionen in Höhe von 9,4 Milliarden US-Dollar in Indonesien getätigt. Die USA-Investitionen in den Primärsektor werden mit 74% vom Bergbau dominiert. Die restlichen 26% entfallen auf sekundäre und tertiäre Sektoren wie Strom, Erdgas, Wasser, Chemie und Pharmazie, Lebensmittel, Hotel und Restaurant. Das war unser Indonesien. Auf Wiederhören.
Jikalau kita punya satu kesempatan untuk bisa wujudkan satu keinginan, apa yang akan kau minta, akankah aku ada di sana? Di pikiranmu terkenang di hatimu. Dan bila waktu tak banyak lagi untuk dinikmati bersama berdua, terpisah jarak yang tiada yang mampu untuk seberangi.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sumba ist eine Insel mit einer Fläche von 10.710 Quadratkilometer und gehört zum Provinz aus Nusa Tenggara. Diese Insel besitzt vielfältige Naturschönheit, die zu einer Touristenanziehungskraft geworden ist. Eine von denen ist der Wasserfall Wekacura, der im Gebiet des Dams Waikelosawa im Dorf Tematena, Distrikt Oswewewa, Bezirk Südwesten Sumba, liegt. Der Tourismusort des Wekacura-Wasserfalles ist nur circa 12 Kilometer von Tambolaka, der Bezirkshauptstadt Südwesten Sumba, entfernt. Liebe Zuhörer, der Wasserfall Wekacura ist ein stufiger Wasserfall, dessen Standortes einzigartig ist. Denn er befindet sich inmitten der Reisfelder. Das Wasser sieht türkisfarben aus, sodass es die Schönheit und Frische vom Sumbaland ergänzt. Das Wasser von Wekacura fließt aus der Wasserquelle Kelo 9, die nicht weit von diesem Wasserfall liegt. Obwohl Wekacura als den Wasserfall bezeichnet, hat eine Höhe nur etwa 2 Meter mit der stufigen Kontur. Deshalb kann man ihn wie ein verbundenes Schwimmbad von oben bis unten sehen. Aus der Höhe sehen die Stufe der Wasserfluss und auch das türkisfarbene Wasser sehr klar aus. Um den Wasserfall Wekacura kann man die Landschaft und gute Instagram-würdige Fotospots finden. Liebe Zuhörer, wenn Sie den Wasserfall Wekacura besuchen wollen, wird es vorgeschlagen, von dem Reiseführer oder Einheimischer begleitet zu werden, damit Sie den sicheren Weg zum Reiseort kennen. Bitte nicht vergessen, die bequeme Schuhware zu benutzen, da es viele steinige und rutschige Trittstufen um den Wasserfall gibt. Die Reise zum Wasserfall Wekacura wird garantiert, da Sie die erstaunliche Naturschönheit genießen können. Daneben können Sie sich entspannen und bezaubernde Fotos um den Wasserfall machen. Auf Reisen werden Sie unvergessliche Erlebnisse und Erfahrungen haben. Das war Wunderbares Indonesien von Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hurerinan und Hurer von Voice of Indonesia. Eine Ballettgruppe aus den Niederlanden, The Junior Company, machte eine Tour nach Indonesien. Auf der Tänzerischen Darbietung Ballett Bubbles führten 15 talentierte Balletttänzerinnen aus der ganzen Welt. Die zur Gruppe The Junior Company gehören 5 unterschiedlichen Arten vom Ballett auf. Der Artdirektor von Ballett Bubbles, Ernst Meissner, sagte, dass die ausgeführten Tänze unterschiedlich seien, von klassischen bis zu modernsten Tänzen. Sie präsentierten auch Werke von talentierten jungen Choreografen. Sie werden 5 unterschiedlichen Arten vom Ballett, von klassischen bis zu modernsten Tänzen, aufführen. Das klassische Ballett von The Sleeping Beauty sowie der lange Tanz Passe de Quatre. Wir haben auch Choreografen, die die Werke besonders für junge Talente gemacht haben. 2 von Choreografen sind Cedric Verwoerd und Wupje Kaindersma, die oftmals mit uns zusammenarbeiten. Es gibt auch einen jungen niederländischen Choreograf, Joshua Juncker, der sich zurzeit dem Royal Ballet London anschließt. Neben der Tanzaufführung leiteten diese talentierten jungen Tänzerinnen einen Workshop zusammen mit lokalen Tänzerinnen in den Städten, die sie besuchten. Außer dem Wissen tauschten sie die Kultur auf diesem Event um, was dieser Tour laut Ernst besonders macht. Es ist schön, zurück zu sein, dieses Land und andere lokale Tänzerinnen wieder zu sehen. Wir haben am Nachmittag einen Workshop gemeinsam mit anderen einheimischen Tänzerinnen durchgeführt. Sie haben uns das lokale Tanzen beigebracht. Wir tanzen zusammen während des Workshops. Und das ist ein Kern von dieser Tour, insbesondere sich kennenzulernen und untereinander zu kollaborieren. Das ist also etwas ganz Besonderes. Ernst Meissner hoffte auch, dass die jungen Talente Indonesiens sich an der Junior Company beteiligen können. Laut ihm hat Indonesien viele junge talentierte Balletttänzerinnen. Als das letzte Mal wir hier vor 3 Jahren waren, haben viele junge Talente Indonesiens mit uns an unserem Workshop teilgenommen, sodass wir wissen, dass es hier klassische Balletttalente gibt. Es wäre schön, wenn einige davon irgendwann in der Zukunft sich uns anschließen. Ernst Meissner drückte seine Hoffnung aus, dass die Gesellschaft dafür interessiert, zu ihrem Auftreten zu kommen und zu sehen. Ähnlich wie Ernst, der Direktor von Erasmus Huis Jakarta, Yolande Meiser, sah das indonesische Interesse an der Ballettaufführungen sehr hoch. Es wird erwartet, dass diese Aufführung ein schönes Erlebnis für Zuschauer bieten wird.
Naja, da kommen 1000 Menschen
morgen. Hoffentlich kommen viele Menschen morgen. Die Tickets waren an einem Tag ausverkauft, sodass jeder große Erwartungen hatte. Natürlich gibt es ja nicht jeden Tag eine Ballettaufführung, sowohl in Jakarta als auch in Indonesien. Ich hoffe, dass es ein großer Erfolg wird. Ich denke, Menschen werden gerne ihren Abend in diesem prächtigen Theater verbringen, weil es wirklich ein sehr schönes Theater ist. Das Ballett Bubbles Auftreten fand am 23. Juni 2023 in Graha Bakti Budaya, dem Ismail Marzuki Park, Jakarta, und vom 28. bis 29. Juni 2023 im Auditorium Konservatori Padma Negara SMK Negeri 8 Surakarta Stadt.
Thank you.
tak pernah ku terfikir pindah ke lain hati. Diri ini hanya milikmu satu, utuh padamu jalin satu asmara. Meski tak selalu sama, ku janjikan aku kan tetap ada. Kamu takkan sendiri karena aku di sini menjagamu, memelukmu, ada di setiap langkahmu. Peganglah erat diriku yang tak akan melepasmu, karena ku tahu kau mampu untuk temukan bahagiamu. Bersamaku,
kala cinta menyapa, hati terasa bahagia. Tiada semukala berdua denganmu, selalu ku rindu bersamamu.
Kasih indah cinta bersama, hiasi hari-harimu bersama.
Of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir ein Kroncong-Lied mit dem Titel Indonesia Jelita, gesungen von Toto Salmon. Das Lied wurde von P. Kelly Puspito geschrieben und von Toto Salmon populär gemacht. Indonesia Jelita oder Die Schönheit Indonesiens auf Deutsch ist die erste Single des gleichnamigen Kroncong-Albums. Das Lied erzählt ein Bild der wunderschönen Landschaft Indonesiens wie Meer, die Stranden, Berge, Täler und den weltberühmten Kulturen. Liebe Musikfreunde, hier ist Toto Salmon mit Indonesia Jelita. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Thank you. Hai Indonesia jelita. Jauh di sebelah udik sana megah nampaknya dihias mega yang putih, lembah serta sungai berliku semerbak indah menghias diri. Cantikan wajahmu, ketenaran kebudayaan rakyatmu, itu semua terjalin indah, menambah harum semerbak namamu. Air membumi, daya pesona pantai Indonesia jelita. Menghias dirimu, kecantikan wajahmu, ketenaran kebudayaan rakyatmu, itu semua terjalin semerbak namamu.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz, 4750 kHz,
9525 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiceindonesia und E-Mail voice@voinews.id.